Der Hafen, an dem wir uns heute befinden, hat schon einige Geschichten hinter sich. Ein solches Brimborium ist aber auch für ihn neu. Mehrere Uniformierte stehen hier bereit, eine Fanfare beginnt zu spielen, Salutschüsse werden abgefeuert und dann löst sich ein kleines Boot von einem Schiff, das im Anker vor Hafen liegt. Am Heck des Bootes weht die frisch entworfene Fahne des neuen Fürstentums.
Stadt, Land.
Was?
Eine Podcast-Reise zu Orten, an denen sich mystische, sonderbare und spannende Geschichten zugetragen haben sollen.
Mit Domescu und Nicole.
Ah.
Stopp!
Hallo Nicole, hallo liebe Zuhörende. Das hier ist die neue Folge Stadt, Land, was? Inzwischen sind wir bei Folge 45 angekommen. Und das bedeutet, wer jetzt mit Stadt, Land, was anfängt, kann sich durch einen richtig ordentlichen Katalog durchhören. Und apropos neu angefangen, das ist ja für uns auch ein kleiner Neuanfang, denn nach unserer krankheitsbedingt etwas früher gestarteten Weihnachtspause ist jetzt das neue Jahr.
Ja, ein frohes neues Jahr euch allen und danke, dass ihr wieder eingeschaltet habt.
Das bedeutet, unsere letzte Folge war nicht vor 2 Wochen, sondern vor ganz, ganz langer Zeit, wenn man so möchte. Magst du mir nochmal sagen, was da passiert ist?
Oh Gott, da musst du mir auf die Sprünge helfen. Was war das nochmal für ein Ort und was für ein Buchstabe?
D wie Disneyland.
Ach ja, klar. ja, es ist lange her. Aber genau, du hast mir die Geschichte von Disneyland in Anaheim erzählt und wie es da überhaupt zu Disneyland gekommen ist und wie katastrophal der Eröffnungstag oder generell die Eröffnung lief.
Ja, das lief nicht so, wie die Leute sich das dort vorgestellt haben und das macht die Eröffnung für uns ja so unterhaltsam.
Ja, also für mich als Liebhaberin von Disney-Filmen war das auf jeden Fall eine sehr unterhaltsame Folge.
Und am Ende dieser unterhaltsamen Folge hast du mir den Buchstaben E ausgelost und nicht nur ich habe einen neuen Buchstaben bekommen, es ist nicht nur ein neues Jahr, sondern für unsere Zuhörenden ist auch etwas neu. Und zwar haben wir ja zum neuen Jahr ein neues Logo und dementsprechend auch eine neue Optik für unsere Bilder auf Instagram, TikTok und Co. Ja, schreibt uns da doch einfach gerne, wie ihr das neue Design findet. Wir sind da sehr gespannt und damit ist meine Vorrede jetzt am Ende und für dich kommt die nächste Aufgabe. Und zwar zu raten, was dir neben den Städten Erfurt und Essen, die wir ja schon zum Buchstaben E hatten, noch einfällt.
Ja, also du hast ja schon in deiner Vorrede durchblicken lassen, dass es um eine Hafenstadt geht und dass es irgendwas mit einem Fürstentum zu tun haben könnte. Und ich muss sagen, ich habe absolut keine Ahnung. Also schon bei Hafenstadt mit E komme ich jetzt so spontan sehr ins Schwitzen.
Es ist doch keine Hafenstadt, es ist eine Insel, wenn man so will.
Die Easter Island.
Nee.
Nee. Ja, da bin ich gerade ziemlich blank und auch das mit dem Fürstentum hat mich ein bisschen verwirrt und ich habe überlegt, ob du mir vielleicht irgendwie so eine Mikrostaat-Geschichte, sowas wie Sealand, wozu wir auch schon mal eine Folge hatten, erzählen könntest.
Ich hatte in der engeren Auswahl eine Mikronation und wenn ich so genau drüber nachdenke, ist das auch sowas Ähnliches wie eine Mikronation. Es ist nur historisch und durchaus etwas legitimierter, wenn man aber ganz genau drüber nachdenkt, ich denke, da können wir am Schluss nochmal drüber quatschen, ist das schon irgendwie ein bisschen wie heutige Mikronationen entstehen.
Okay.
Wir begeben uns auf jeden Fall jetzt nach Elba. Das ist eine italienische Insel. Weißt du irgendwas über Elba?
Ich glaube, meine Cousine war mal auf Elba im Urlaub mit ihrer Familie. Das ist aber schon sehr lange her und ansonsten weiß ich auch tatsächlich gar nichts über Elba.
Gut, dann fange ich mit den trockensten aller trockenen Fakten an. Elba ist eine Insel im Tirrenischen Meer, das zum Mittelmeer gehört und verwaltungstechnisch gehört die Insel zu italienischen Prinz Livorno in der Region Toskana. Nach Sizilien und Sardinien ist Elba die drittgrößte Insel Italiens, allerdings viel, viel kleiner als die anderen beiden. Denn sie hat nur eine Fläche von 224 Quadratkilometern, ist in etwa nur so groß wie Treptow-Köpenick, Friedrichshain-Kreuzberg und Mitte zusammen. Und von der Insel, wie sie denn jetzt so da im Meer liegt, beziehungsweise auf der Karte im Meer liegt, darfst du dir direkt mal ein Bild anschauen.
Das muss ich mir erstmal vergrößern, da kann ich ja gar nichts drauf erkennen. Und also das ist jetzt alles komplett Elba, was ich jetzt hier sehe.
Das ist komplett Elba, du siehst da so oben, wenn du da ganz doll ranzoomst, siehst du auch noch, wo in etwa das in Italien gelegen ist,
aber ja,
an sich.
Genau, also sehr nördlich auf der westlichen Seite des Landes. Ja, es ist eine Insel,
ja,
die ein paar Berge hat, ein paar Besiedlungen. Also es sind dann doch recht viele Städte oder Orte, Dörfer vielleicht. Wenig Straßen.
Und viele Möglichkeiten für einen Hafen.
Ja.
Viel Wasser drumherum.
Ja, viel Wasser drumherum.
Ich habe ja gesagt, Elba ist so groß wie drei Berliner Bezirke, ist aber deutlich weniger besiedelt. Denn auf der ganzen Insel leben nur rund 32.000 Menschen. Natürlich kommen im Sommer zahlreiche TouristInnen hinzu, und zwar rund 3 Millionen pro Jahr.
Wow.
Und diesen TouristInnen ist einiges geboten, denn Elba hat rund 170 Sonntage im Jahr und eben viele Strände, an denen man die Sonne dann auch genießen kann. Die größte Stadt der Insel und zugleich auch Hauptort heißt Portoferraio, und das bedeutet so viel wie Eisenhafen. Und das ist tatsächlich auch der Hafen aus unserer Eingangsszene. Der Name kommt auch nicht von ungefähr, denn über viele Jahrhunderte war die Insel Elba bekannt für den Abbau von Eisenerz, aber auch von Halbedelsteinen, wie zum Beispiel verschiedenen Arten von Turmalin. Die Geschichte von Elba selbst und seinem Hauptort Portoferraio geht weit in die Vergangenheit. Bereits seit Jahrtausenden soll es hier menschliche Siedlung geben, und das regte auch seit jeher die Fantasie der Menschen an. So sollen etwa Jason und seine Argonauten auf der Suche nach der Göttin Circe auf Elba gelandet sein, und zwar nicht weit vom Strand Legiae, was etwa Kies bedeutet. Und der Name Kies ist auch Programm, denn der Strand soll sich durch hellblaues Wasser und weißen Kies auszeichnen, und bei Google bekommt dieser Strand ganze 4,5 von 5 Sternen.
Wow.
Wer übrigens tatsächlich in Elba anlegte, also was auch historisch belegt ist, das ist der osmanische Korsar Chareddin Barbarossa. Korsaren, ganz kleiner Exkurs, waren muslimische Kaperfahrer im Mittelmeer, die wie die Freibeuter der Karibik im staatlichen Auftrag unterwegs waren. Und der Korsar Barbarossa hatte gerade im Winter 1543-44 erstmal Nizza belagert, also er hat sich immer sehr schöne Orte ausgesucht, und wollte dann auf dem Weg nach Istanbul noch ein bisschen weiter plündern und ist dann eben auf Elba angehalten. Außerdem hat er auch noch Ischia und Procida vor Neapel, wo ich auch schon mal gewesen bin, ausgeraubt. Dieser Pirat ist aber nicht derjenige, für den der große Aufriss aus der Anfangsszene gemacht wurde. Vielmehr ist er aber der Ausgangspunkt für eine andere berühmte Legende der Insel Elba, und zwar für eine Legende, die wir so ähnlich an vielen, vielen Orten bestimmt haben. Denn die Legende hat den Namen Innamorata, die Legende der Verliebten. Und diese soll sich in Capoliveri im Süden Elbas abgespielt haben, und zwar zwischen dem enterbten und ins Exil geschickten spanischen Adligen Lorenzo und einer jungen Frau namens Maria. Und wie sollte es anders sein, haben die beiden sich natürlich am Strand kennengelernt, als Lorenzo gerade ein Fischerboot an Land zog, sollen sich dann ihre Blicke immer wieder getroffen haben. Und die Legende geht jetzt nicht ganz ins Detail, was die beiden denn da so am Strand immer gemacht haben, aber sie haben sich auf jeden Fall über Wochen immer am Strand getroffen. Doch das Glück war endlich, denn am Abend des 14. Juli soll Lorenzo als Erster am Strand gewesen sein, und als Maria ankam, sah sie nur noch, wie eine Gruppe Korsaren aus einem kleinen Boot stieg, sich Lorenzo schnappte, ihn im Boot festband und davonruderte. Maria soll zum Strand gerannt sein, dort noch gesehen haben, wie ein lebloser Körper über Bord geworfen wurde und das Korsarenschiff davonsegelte. Aus Trauer soll sich dann auch Maria ins Meer gestürzt haben, und nur ihr Schal blieb zurück, der sich dann an einem Felsen verfing. Und, wie könnte es anders sein, noch heute gibt es am 14. Juli in Capoliveri immer noch ein Fest, das Fest der Verliebten, mit einer Parade in historischen Kostümen, Fackeln, reichlich Essen und, was ich sehr unterhaltsam finde, einem Wettbewerb, bei dem jedes Jahr aufs Neue eine Maria gerettet werden soll. Denn bei den Festen ertrinkt die Maria nicht auch im Meer, sondern sie wird gerettet.
Also das heißt, da gehen immer irgendwelche Frauen ins Meer, tun so, als würden sie ertrinken und werden dann rausgefischt.
Genau, also es findet so statt, eine Maria wird vorher ausgewählt, die geht so ins Meer und dann kommen so ganz viele junge Männer hinterher und retten sie.
Das klingt irgendwie sehr weird, muss ich sagen.
Ja. Wenn man denn auf Elba ist, kann man sich den Spiaggia dell'Innamorata, also den Strand der Verliebten, auch heute noch anschauen. Bei Google ist er allerdings nur mit 4,2 Sternen bewertet und laut einer Rezensentin aus Deutschland waren zu viele Sonnenschirme am Strand.
Jetzt an dem Tag dieses Festes oder grundsätzlich?
An einem normalen Badetag.
Das ist auch eine sehr weirde Bewertung.
Ja, fand ich auch. Deshalb habe ich sie als teilenswert empfunden. Also was du jetzt auf jeden Fall schon mitbekommst aus diesem Vorgeplänkel ist, dass auf Elba also das ein oder andere passiert ist und sich noch viel mehr Geschichten erzählt werden, als vielleicht wirklich stattgefunden haben. Mit unserer Eingangsszene hatte aber keine dieser Geschichten zu tun, denn für die Eingangsszene ist ein Mann verantwortlich, den ich dir nun auf dem nächsten Bild zeigen möchte. Und bevor du beschreibst, was du da siehst, würde ich noch einmal sagen, keine Ahnung, ob es wirklich jemals so eine Szene gegeben hat, wie auf dem Bild dargestellt. Ich bin mir aber sicher, ihm hat es sehr, sehr gefallen, wie er dort gezeichnet und gemalt wurde.
Das ist doch Napoleon, oder?
Das ist Napoleon.
Ja, das ist dieses sehr berühmte Bild von ihm, wo er auf einem Pferd reitet in voller Soldatenmontur und das Pferd, wie nennt man das denn bei Pferden, Männchen macht?
Ich glaube,
sich aufbäumt.
Ich glaube, so sagt man, ja.
Und das Pferd sieht sehr gestresst aus und Napoleon guckt quasi in die Kamera, würde man heute sagen. Und macht noch so eine Siegesgeste mit seiner einen Hand, mit der er sich nicht am Pferd festhält.
Genau, er macht so einen kleinen Jubel, beziehungsweise vielleicht zeigt er auch seinen Truppen an, wo es lang geht, denn angeblich soll das Napoleon beim wahrscheinlich völlig natürlichen Überschreiten der Alpen am großen St. Bernhard zeigen.
Ja, und man sieht auch im Hintergrund so, ja, Schlachtbilder, also jetzt keine direkten Kämpfe, aber man sieht, dass da was ordentlich was los ist.
Genau. Napoleon kennt man zum einen, weil er französischer Herrscher war, zum anderen aber auch, weil der Psychologe Alfred Adler den Napoleon-Komplex nach diesem Herrscher benannt hat. Magst du noch einmal kurz sagen, was der Napoleon-Komplex ist?
Ich weiß jetzt nicht, wie viel Mythos und Wahrheit da drin steckt. Ist es nicht das, dass irgendwie vor allem kleine Männer oft größenwahnsinnig sind oder so?
Genau, also ich habe es jetzt anders zusammengefasst, die Kompensation von kleiner Körpergröße durch große Ziele und große Erfolge.
Ja gut, das klingt weniger gemein.
Weniger gemein, ja. Man muss allerdings sagen, dass, und deshalb wollte ich das hier noch einmal anschneiden, ob das tatsächlich auf Napoleon zutrifft, ist umstritten. Jetzt nicht sein Größenwahnsinn, aber seine geringe Körpergröße tatsächlich. Denn zu seiner Größe gibt es unterschiedliche Überlieferungen und recht wahrscheinlich ist es durchaus möglich, dass er eigentlich mit 1,69 völlig normal groß für einen Mann der damaligen Zeit gewesen ist. Und dass wir heute bei Napoleon alle an einen sehr kleinen Mann denken, könnte ein Werk der britischen Propaganda gewesen sein.
Stimmt, das habe ich auch schon mal irgendwo gelesen.
Das ist, glaube ich, aber der letzte Exkurs bei Napoleon, denn man könnte über diesen Mann, der einmal Europa eingenommen und dann wieder komplett verloren hat, glaube ich, sehr, sehr viel erzählen. Die Kurzfassung ist, er wurde auf Korsika als Angehöriger einer niederen Adelsfamilie geboren, machte während der Französischen Revolution Karriere in der französischen Armee. Seine Feldzüge machten ihn dabei derart populär, dass er die Revolution in Frankreich beenden konnte, indem er die Macht an sich riss und zunächst pro forma als einer von drei Konsuln und später als alleiniger Kaiser über Frankreich herrschte. In Frankreich etablierte er zum einen den Code Civil, einen Vorläufer des modernen Zivilrechts, sowie eine moderne Verwaltung. Eine wichtige Errungenschaft Napoleons, die im Code Civil niedergeschrieben wurde, war die Rechtsgleichheit. Außenpolitisch war Napoleon zudem als Eroberer aktiv. Er überrollte Mitteleuropa, sein Russlandfeldzug ging aber schief Und das war der Anfang vom Ende. Die alten Mächte, die ohnehin mit Abscheu auf den Emporkömmling Napoleon hinabgeschaut hatten, verbündeten sich und besiegten ihn. Seine Gegner zogen dann Ende März 1814 in Paris ein und zuvor hatte Napoleon mehrfach Friedensangebote abgelehnt. Sie forderten die Abdankung des französischen Kaisers und die Wiedereinsetzung der Bourbonen, also der Adelsfamilie von Ludwig dem 14., 16. und so weiter. Napoleon allerdings hoffte irgendwie noch, sich mit Russland, Preußen und Co. darauf einigen zu können, Frankreich in seinen Grenzen von vor dem Krieg zu halten. Also auf so eine witzige Art und Weise, ja, ich hatte mal in Frankreich, dann habe ich euch alle mal angegriffen und jetzt hätte ich gerne, dass alles wieder so ist wie vorher. Das hat dann nicht geklappt. Und weil er dann auch im Land selbst nahezu vollständig den Rückhalt verloren hatte, versuchte er dann einmal in seinem Schloss Fontainebleau Suizid zu begehen. Er trank Arsen, doch seine engen Getreuen konnten ihn mit Hilfe von Ärzten retten und das führte dann dazu, dass er keinen anderen Ausweg sah, als den Vertrag, der als Vertrag von Fontainebleau in die Geschichte einging, zu unterschreiben. Und dieser Vertrag von Fontainebleau ist auf eine interessante Art und Weise wirklich weird und deshalb ein sehr zentrales Element in meiner heutigen Folge. Denn auf der einen Seite demütigt er Napoleon und auf der anderen bauchpinselt er ihn auf eine spannende Art und Weise, die, wie ich finde, relativ reichsbürgerlich erscheint. Das Ergebnis des Vertrags von Fontainebleau umfasste die Regelung, dass Napoleon für sich und seine Erben auf den Thron von Frankreich und Italien verzichten musste. Okay. Dafür bekam er aber Elba und einige kleinere Inseln drumherum als souveränes Fürstentum auf Lebenszeit. Zudem bekam er jedes Jahr laut dem Vertrag 2 Millionen Francs aus der französischen Staatskasse und ich habe das mal in einen historischen Inflationsrechner gejagt, der den Goldpreis als Umrechnungshilfe nimmt. Und naja, es gibt unterschiedliche Ergebnisse, aber es dürfte sich um eine jährliche Rente von mehr als 1 Milliarde Euro handeln.
Wow, das ist sehr viel.
Ja. Zudem sollte Napoleon eine Garde von rund 1000 Soldaten und das Schiff, das ihn nach Elba bringen sollte, bekommen. Seine Frau Marie-Louise sollte die Herzogtümer Parma, Piacenza und Gustalla mit voller Souveränität erhalten und sein noch im Kleinkindalter befindlicher Sohn Napoleon Franz Bonaparte musste zwar den Titel König von Rom aufgeben, wurde aber Prinz von Parma. Napoleons Mutter und Geschwister erhielten zudem eine Rente von 250 Francs und sie durften alle ihren Privatbesitz behalten.
Das klingt sehr großzügig alles.
Und trotzdem demütigend, oder? Also wenn du jetzt irgendwie König oder Kaiser von Frankreich und von Italien, eigentlich von ganz Europa gewesen bist vor 2,5 Jahren und jetzt kriegst du so 3,5 Inseln im Mittelmeer und deine Frau, die kein Wort mehr mit dir spricht, kriegt noch ein Fürstentum in Mittelitalien.
Naja, aber ich meine, die Alternative war ja, dass dann halt solche ehemaligen Herrscher halt dann einfach irgendwie umgelegt wurden. Und dafür finde ich das extrem großzügig. Aber das war auch noch nicht sein Ende, oder? Also das ist jetzt nicht das, wo er dann auf dieser, war das auch Elba? Ich weiß es nicht, da kommst du bestimmt noch drauf.
Das ist dann St. Helena und ich kann dir sagen, über St. Helena rede ich heute nicht viel, weil das nochmal eine eigene Folge wäre. Über St. Helena, finde ich, hat man aber schon viel gehört und über seine Zeit auf Elba überraschend wenig. Deshalb fand ich das so spannend.
Okay.
Und was ich noch vergessen hatte, Napoleon durfte auch den Titel Kaiser weiterführen, obwohl er ja nur noch dieses kleine Fürstentum da im Mittelmeer hatte.
Ja, schon witzig.
Aber mit entsprechend hohem und großem kaiserlichen Brimborium kam Napoleon dann auf Elba an und davon kann ich dir jetzt ein Bild zeigen. Allen anderen kann ich leider nur einen Link zur Verfügung stellen, weil ich einfach nicht herausfinden konnte, wo genau die Rechte für dieses Bild liegen. Und bevor jetzt so eine Content-Heuschrecke auf uns zukommt und sagt, ich hätte gerne 4 Millionen Euro, poste ich einfach den Link.
Es ist ein Gemälde, das, um ehrlich zu sein, nicht besonders schön aussieht.
Ja.
Das zeigt, ja, wie er gerade dann auf Elba da ankommt und auch eskortiert wird, würde ich sagen. Da sind sehr, sehr viele Männer in schicken Uniformen. Mit Stiefeln und Hüten und dem ganzen Brimborium. Die haben auch alle verschiedene Uniformen an, oder nicht alle, aber viele. Ein weißer Hund ist auch zur Begrüßung gekommen. Irgend so ein Geistlicher da rechts in so einem goldenen Bischofsgewand.
Mhm.
Und im Hintergrund sieht man dann eben das Meer, beziehungsweise den Hafen und so ein paar Schiffchen. Und ja, das sieht irgendwie so ein bisschen billig aus, muss ich sagen. Das sieht so ein bisschen aus wie so ein Nacht Druck, den man irgendwie auf so Haushaltsauflösungsflohmärkten kaufen kann.
Muss ich auch sagen, also die Wahrscheinlichkeit, dass das einfach nur irgendjemand vor 20 Jahren mal gemalt hat und dann auf irgendeine Website gestellt hat, ist relativ hoch. Unten drunter ist nämlich noch irgend so ein Napoleon Bonaparte.com-Logo. Deshalb kann ich dieses Foto eben auch nicht überall herum zeigen. Das ist sehr, sehr sicher keine zeitgenössische Darstellung. Es gibt aber auch nicht sonderlich viele zeitgenössische Darstellungen von Elba.
Okay.
Ich finde aber, was es trotzdem ganz gut einfängt, dieses nachträgliche Gemälde, ist das große Brimborium im Vordergrund und trotzdem diese, ja, sagen wir, Dörflichkeit des Ortes, wo er eigentlich ankommt. Du siehst so ein Fischerdorf, ja. Dann hat sich da ein Hund mit hin verirrt. Und deshalb wollte ich dir dieses Bild einmal zeigen.
Ja, das stimmt. Das sieht halt schon irgendwie auch so nach einem verschlafenen Örtchen aus.
Wo jetzt plötzlich der Typ, der sich weiterhin Kaiser nennen darf und noch vor wenigen Jahren über ganz Europa herrschte, niederlassen muss. Oder darf, je nachdem, wie man diesen Vertrag liest. Napoleon bezog auf Elba in der Palazzina dei Molini Quartier. Hier empfing er Gäste und konnte weit aufs Meer schauen. Und zudem hat er mit der Villa di San Martino noch einen Landsitz dazu bekommen. Und von beidem darfst du dir jetzt Fotos anschauen, denn beide Gebäude sind heute große TouristInnen-Attraktionen.
Ja, beide sehen recht unspektakulär aus und so, als könnten sie auch an jedem anderen Ort stehen. Also die Palazzina dei Molini, es könnte halt auch irgendwie eine Schule sein oder so. Also es ist halt extrem unspektakulär, einfach so ein sehr verwaschen aussehendes zweistöckiges Haus.
Mhm.
Und die Villa di San Martino sieht noch trister aus.
Aber es ist schon beides Gebäude, wo man sagen würde, das auf Airbnb als Superhost würde man schon mal mit all seinen FreundInnen hingehen.
Kommt auf den Garten an. Also jetzt nur so von den Fassaden würde ich das nicht unbedingt sagen. Also gerade die Villa di San Martino sieht halt irgendwie aus, als wäre das mal, keine Ahnung, ein Altersheim gewesen oder so.
Du bist nicht so überzeugt. Ich hoffe, Napoleon war glücklicher mit seinen neuen Behausungen. Wie zufrieden er mit seinen Häusern war, ist nicht bekannt. Bekannt ist allerdings, dass, obwohl er weitgehend entmachtet war, sein Herrscherdrang und seine Großmannsucht ungebrochen war. Und das machte sich eben auf Elba bemerkbar. Napoleon ließ nicht nur seine Palazzina dei Molini umbauen, er ließ auch auf Elba zahlreiche Straßen, Bauwerke und Verteidigungsanlagen errichten. Napoleon legte Sümpfe trocken, erschloss neue Bergwerke, reformierte Schulen und natürlich auch das Rechtssystem der Insel. Er sanierte die Kanalisation und ließ die ehemalige Karmeliterkirche zum Teatro dei Vigilanti umbauen. Und das Theater gibt es tatsächlich heute noch. Also der hat quasi die Insel einmal auf den Kopf gestellt, weil er irgendwie aus Paris kam und festgestellt hat, das ist hier gar nicht Paris.
Das klingt aber eigentlich gar nicht so schlecht. Auf der anderen Seite für so InselbewohnerInnen, die da halt seit Generationen wohnen, die werden sich wahrscheinlich auch noch gedacht haben, was will dieser aufgeblasene Franzose hier eigentlich?
Ja, und das Witzige ist, und du hast es gesagt, ohne dass es mir beim Schreiben aufgefallen ist, da würde ich dann nochmal drauf hinkommen, es wirkt auch so ein bisschen reichsbürgermäßig, weil er spielt da ja weiterhin Kaiser. Er könnte da ja einfach sich einen Lenz machen, aber er spielt auf dieser Insel Kaiser, wovon, anders als in vielen Reichsbürgerkreisen, ja wirklich jetzt auch Leute profitieren. Aber er spielt da schon so ein bisschen Reichsbürger. Und wenn du jetzt an heutige Reichsbürger denkst, was machen Reichsbürger natürlich auch? Meistens als allererstes, wenn sie einen neuen Staat gründen, ein neues Fürstentum.
Eigene Pässe einführen oder sich bewaffnen.
Oh ja, das stimmt. Aber sie malen auch eine eigene Flagge.
Ja, das stimmt, die Flagge.
Das hat Napoleon auch gemacht und von der darfst du dir natürlich auch noch ein Bild anschauen.
Ja. Also es passt irgendwie zu seinen unspektakulären Häusern. Es ist eine weiße Flagge, über die sich diagonal ein roter Streifen zieht. Und auf diesem roten Streifen sind drei knallgelbe Fliegen.
Es sind Bienen.
Ah.
Goldene Bienen.
Ja, okay.
Und mit den Bienen, da gibt es mehrere Interpretationsmöglichkeiten. Entweder hieß es, Napoleon wollte damit die Einheit und den Fleiß der Bewohner Elbas symbolisieren. Die Biene könnte aber auch ein Symbol gewesen sein, mit dem Napoleon eine Beziehung zu Frankreich herstellen wollte. Denn goldene Bienen gelten als Symbol französischer Könige.
Okay.
Elba wurde unter Napoleon von einer kleinen, insgesamt doch wenig bedeutenden Insel, auf der zuvor einige italienische Adlige ihre Sommersitze hatten, plötzlich zu einem Anlaufpunkt für Menschen aus ganz Europa. Denn zahlreiche Menschen wollten natürlich Napoleon zu nahe kommen. Dichter kamen vorbei, Künstler, Spione, Politiker und auch einfach Schaulustige, die es sich leisten konnten, reisten auf die kleine Mittelmeerinsel. Und das trug natürlich dazu bei, dass die Eitelkeit Napoleons in seinem Exil kein bisschen verblasste. Und wie eitel Napoleon weiterhin war, zeigte sich auch in den Briefen, die er aus seinem Exil herausschrieb. Darin nannte er zum Beispiel die kleine Gruppe an Schiffen, die er hatte, seine Flotte, und die 18 top ausgebildeten Marinesoldaten, die stets bei ihm waren, nannte er meine Garde. Und trotzdem hat dieses Kaiserspielen auf Elba Napoleon natürlich irgendwie nicht ausgereicht, um ihn langfristig glücklich zu machen. Was glaubst du, wie lange hat das auf Elba ausgehalten?
Also er hat da ja schon recht viel getrieben, vielleicht 12 Jahre?
10 Monate.
Oh wow.
10 Monate nach seiner aufsehenerregenden Ankunft verließ er Elba wieder, und das hat mehrere Gründe. Zum einen würde man Napoleon heute wohl als Workaholic bezeichnen, dem die Aufgaben auf Elba einfach nicht ausreichten. Und zudem berichteten ihm Spione davon, dass in Frankreich durchaus Unzufriedenheit mit dem wiedereingesetzten Bourbonenkönig Ludwig dem 18. bestanden. Und auch er selbst war etwas unzufrieden, denn während er so auf Elba saß und eine Reform nach der nächsten durchprügelte, hielt sich der französische König nicht an seine Verpflichtung aus der Abmachung, aus dem Vertrag von Fontainebleau. Er zahlte Napoleon nicht die versprochenen Bezüge und ließ ihn auch nicht über sein Vermögen verfügen.
Ja, okay, das ist dann natürlich verständlich, dass er da dann nicht im Jus drüber war.
Ja, und das bedeutet nämlich auch, dass er die 1000 Mann, die er dabei hatte, auch nicht weiter finanzieren konnte. Ne? Ja. Also die musste er ja aus eigener Tasche bezahlen. Und als Napoleon dann auch noch hörte, dass die europäischen Fürsten planten, ihn sogar ganz aus Europa zu entfernen, dass es sogar Mordpläne gegeben haben soll oder Pläne, ihn von Piraten entführen zu lassen, da hielt das nicht mehr aus. Er fasste den Entschluss, Elba wieder zu verlassen. Am 1. März 1815 landete er mit rund 1000 Mann in Antibes an der französischen Südküste und marschierte auf Paris.
Mit 1000 Mann?
Zunächst 1000 Mann, aber es schlossen sich ihm dann immer weiter Leute an, denn der Bourbonenherrscher behandelte die Menschen auch nicht sonderlich gut. Und so übernahm er tatsächlich noch einmal die Macht in Frankreich, was dann als die Herrschaft der 100 Tage in die Geschichte einging. Er hat auch ein bisschen gelernt, innenpolitisch gab er sich noch liberaler, außenpolitisch verzichtete er auf Expansionspläne und hoffte so, sich mit allen gutzustellen. Doch der alte europäische Adel tat sich erneut gegen Napoleon zusammen und zog an der Grenze zu Frankreich die Truppen auf. Und schlussendlich verlor Napoleon dann die entscheidende Schlacht von Waterloo.
Und das war dann sein Ende.
Das war dann sein Ende. Napoleon wollte eigentlich dann in die USA gebracht werden, wo ja inzwischen auch eine Demokratie aufgebaut war. Er wollte dort sein Exil haben. Vor allem die Engländer und Russen setzten sich aber durch und entschieden sich für die kleine Insel irgendwo zwischen, also im Atlantischen Ozean, zwischen dem afrikanischen und dem südamerikanischen Kontinent, St. Helena, wo er seine letzten Jahre fristete.
Und da war er doch auch irgendwie nicht ganz alleine,
oder? Da hat er auch ein paar Leute mitbekommen, genau. Ja. Und da muss ich sagen, da ist noch ganz viel passiert, weil da war er dann tatsächlich 12 Jahre.
Ah, okay.
Und was dort passiert ist, ist auch nochmal hilarious, aber ich kann das jetzt hier alles nicht noch erzählen.
Okay.
Und am Ende steht aber fest, in seinen 10 Monaten auf Elba hinterließ Napoleon einiges. Auch heute noch kann man auf Elba auf den Spuren des ehemaligen französischen Kaisers wandeln. Neben den beiden für dich sehr unspektakulären Häusern, in denen er residierte, natürlich auch noch das von ihm initiierte Theater. Beworben wird beispielsweise auch das Heiligtum der Madonna del Monte, einer Marienfigur unweit des Bergdorfs Marciana. Dorthin soll sich Napoleon im heißen Sommer 1814 zurückgezogen haben. Oder etwa der Paolina-Strand, einem Strand mit grobem Kies inmitten von Kiefernwäldern. Der Strand ist nämlich nach der Schwester von Napoleon, Pauline, benannt. Und zwar, weißt du vielleicht, also wahrscheinlich kannst du dir denken, warum wurde der Strand nach Napoleons Schwester benannt?
Keine Ahnung, wegen dieser Maria?
Nee, weil die da häufig nackt baden gegangen ist.
Ah.
Und dann gibt es noch die Chiesa della Misericordia, die Kirche der Barmherzigkeit in Portoferraio. Und von der darfst du dir das für heute letzte Bild dieser Folge anschauen.
Die sieht ganz süß aus. Also sehr prunkvoll dafür, dass sie sehr klein ist.
Mhm.
Da passen gerade mal so zwei Reihen Bänke nebeneinander und dann ist da noch ein Gang frei. Aber ja, sehr, sehr prunkvoll katholisch, würde ich mal sagen. Mit viel Wandschmuck, mit viel Stuck, mit einem Kronleuchter, vielen Kerzen, die da drumherum stehen, viel Gold auch.
Mhm. Genau. Und leider kann ich dir auch auf den Fotos nicht das Wichtigste zeigen, was sich in dieser Kirche befindet, aber du hast das auf jeden Fall sehr gut beschrieben. Denn unmittelbar vor der Fahne, die da hängt, die du siehst, befindet sich eine Vitrine, in der eine hölzerne Krone liegt, die an Napoleon erinnern soll. Und im Nebengebäude der Kirche wurde sogar ein kleines Napoleon-Museum errichtet, in dem unter anderem ein Bronzeguss von Napoleons rechter Hand, weird, und eine Bronzemaske des sterbenden Napoleon liegen.
Ist es denn, sind die ihm da jetzt eher wohlgesonnen für diese 10 Monate, die er da war, oder?
Die sind ihm da erstaunlich wohlgesonnen tatsächlich.
Okay.
Es wird nämlich zum Beispiel jedes Jahr Anfang Mai Napoleon auf Elba gedacht. Der 4. Mai ist nämlich der Ankunftstag auf Elba und am 5. Mai 1821 ist Napoleon dann gestorben. Und am Abend des 4. Mai gibt es deshalb zahlreiche Führungen, bei denen immer wieder SchauspielerInnen auch Szenen aus Napoleons Zeit auf Elba nachspielen. Es gibt Musik und Feste. Und am 5. Mai gibt es dann in der Barmherzigkeitskirche, die ich dir gezeigt habe, eine Messe mit anschließender Prozession.
Würdest du gerne mal auf so ein Napoleon-Fest gehen?
Ich war mal auf einem Napoleon-Fest.
Auf Elba?
Nein, in Jena.
Ah.
Weil da gab es ja auch die eine Schlacht. Und dann wurden da zum, ich glaube, 200 Jahre nach der Schlacht bei Jena und Auerstedt waren da auch SchauspielerInnen. Oder wahrscheinlich muss ich es nicht gendern, Schauspieler, die dort die Schlacht auf diesem einen Feld nachgespielt haben.
Wie fandst du das?
Kalt. Ich war ja zu der Zeit Geschichte-Leistungskurs in der Schule und dann waren wir da mit dem ganzen Kurs und ich habe sehr gefroren. Übers Jahr kommen übrigens auf Elba noch zahlreiche Feste hinzu und das hilft natürlich, TouristInnen anzulocken. Und da muss man tatsächlich sagen, wenn man halt so ein bisschen quer liest, stellen HistorikerInnen durchaus fest, dass die Begeisterung für Kaiser Napoleon auf Elba deutlich größer ist als an anderen Orten außerhalb Frankreichs, wo er so gewirkt hat. Und diese Begeisterung für Napoleon, die ist auch nicht ganz neu, denn dass dort die Bronzemaske und dieser Guss der rechten Hand sich auf Elba befinden und dass sich auch in seinen beiden Residenzen heute kleine Napoleon-Museen befinden, liegt an einem riesigen Napoleon-Fan mit dem Namen Anatole Demidov. Ich will gar nicht viel zu ihm sagen, außer dass er wohl der größte Napoleon-Fan ever war und ganz, ganz viele Sachen gekauft hat, die Napoleon mal gehört haben und dessen Nichte Mathilde geheiratet hat.
Dessen Nichte Mathilde geheiratet hat?
Also Anatole Demidov hat Napoleons Nichte Mathilde geheiratet.
Ah.
Und eben ganz viele Sachen gekauft. Also ich würde sagen, mehr geht nicht. Ja, und mit diesem kleinen Exkurs zu Anatole Demidov ist tatsächlich auch meine Folge zum Buchstaben E wie Elba vorbei. Und auch wenn ich es mir so nicht aufgeschrieben habe, ist für mich das kleine 10 Monate existierende Fürstentum Elba so etwas wie das Reichsbürgerwerk von Napoleon gewesen.
Ja, nur ein bisschen konstruktiver vielleicht.
Ein bisschen konstruktiver und ja sogar irgendwie legitimiert. Aber es weist trotzdem so ein paar Reichsbürger-Elemente auf, wie ich finde.
Ja, auf jeden Fall. Ja, vielen lieben Dank für die Folge. Ich habe auf jeden Fall sehr viel Neues dazu gelernt.
Das freut mich. Und wie wir das ja immer so machen, losen wir am Ende dieser Folge mir noch einen neuen Buchstaben aus. Und zwar machen wir das so, indem ich A sage und, nein, indem du A sagst und ich Stopp sage.
Genau. A.
Stopp.
W.
W.
W wie Wuppertal.
Und ich bin mir sicher, ich hatte das auch schon mal. Naja. W wie Wuppertal. Ich freue mich drauf. Ich werde keine Geschichte zu Wuppertal erzählen, sondern zu was anderem. Wir hören uns bald wieder.
Bis bald!